Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio hier am Stand der IG Autorinnen und Autoren auf der Frankfurter Buchmesse 2024. Mein jetziger Gast, herzlich willkommen, darf ich jetzt sagen, zu Lisa Krenzler. Hallo.
Hallo, freue mich da zu sein.
Marienskäfer, so der Titel dieses Buches, das dem Verbrecherverlag jetzt erschienen ist. Es beginnt mit den Worten, es gab eine Zeit, da lebt im Paradiesgärtlein ein Käfer. Und zwar ist es ein ganz hübscher blauer Käfer. Und damit beginnt so der erste Teil des Buches, in dem du eine Fabel oder ein Märchen erzählst. Worum geht's da?
In diesem Märchen geht es um Marienskäfer. Das ist ein himmelblauer, ultramarinblauer, azurblauer, Schutzmantel Madonna blauer Käfer, der im Paradiesgärtlein, das man sich so vorstellen muss wie das Frankfurter Paradiesgärtlein, das berühmte Gemälde, das auch mehrfach im Buch abgebildet ist. Die Vorsatzpapierabbildung, da sieht man es, und man sieht es auch im Buch, ist es nochmal abgebildet in Schwarz-Weiß. Also in diesem Gärtlein arbeitet der Käfer. Er hat da so eine Art Hausmeisterposition inne. Also er kümmert sich um die Blumen. Wenn Maria den Garten betritt, lässt er die Maiglöckchen klingeln, begrüßt er sie, und er platziert Tautröpflein auf den Blütenblättern der Rosen, in Klammer ohne Dornen natürlich. er kümmert sich da und lebt da vor sich hin in der Ewigkeit, lebt von der Liebe Mariens und dem Duft der Blumen, scheint zufrieden zu sein, aber unter seiner blendend blauen Schale ist er nicht ganz so glücklich, sondern sehnsüchtig. Er sehnt sich nach anderswo, anders wie, ist neugierig auf die Menschen, kann mit den anderen Tieren im Paradies nichts anfangen, weiß mit ihnen nichts zu reden, denn die tun ja nichts außer den Herrgott preisen, sie haben das Denken aufgegeben. Er hat eine schwierige Position inne, überhaupt als Insekt im Paradies, denn eigentlich sind Insekten im Paradies ja nicht vorgesehen. Das ist auch das Besondere an diesem Gemälde, das auf dem Frankfurter Paradiesgärtlein tatsächlich sehr genau studierte und sehr präzise gemalte, obwohl es eine Miniatur ist, sind die Insekten sehr präzise gemalt. Mhm. Also das Bild ist von 1410, und ein so genaues Naturstudium war damals absolut unüblich. Und man sieht die abgebildeten Insekten, zum Beispiel ein Weißling. Der Thorax, die Fühler, die Flügel sind tatsächlich lebensecht, also einigermaßen lebensecht, wie das eben lebensecht geht auf so einem winzigen Bild. Das ist ja kaum größer als ein A4-Blatt. Sind sehr präzise beobachtet. Das ist auch etwas, was mich an dem Gemälde fasziniert hat, dass es so präzise beobachtet ist. 25 Pflanzenarten und 12 verschiedene Vogelarten kommen in diesem Gärtlein vor.
Und eine tote Eidechse. Oder so.
Ein Drache, genau, dessen aufgeblähter Bauch von postmortalen Gärungsprozessen im Verdauungstrakt erzählt. Der liegt da. Ritter Georg hat ihn mitgebracht, denn der ist auch drauf auf dem Bild. Ritter Georg in Rüstung, stark tailliert, schicke Rüstung, sieht sehr fesch aus. Der hat den Drachen als Attribut dabei. Der liegt da, und dieser Drache liegt im Immergrün, denn das Immergrün soll angeblich giftige Bisse neutralisieren. Also alle Pflanzen in diesem Gärtlein haben entweder eine mariologische Bedeutung oder eben sowas wie das Immergrün, dass es giftige Bisse neutralisiert. Sie haben alle eine spezielle Bedeutung. Trotzdem ist es ein sehr geheimnisvolles Bild und absolut einzigartig. Also es gibt im gesamten 15. Jahrhundert kein Gemälde, das sich damit vergleichen lässt.
Aber warum geheimnisvoll? Nur weil man den Maler nicht kennt?
Nicht nur deshalb, sondern auch, weil es, was die Bildkomposition und was die Bildelemente angeht, absolut einzigartig ist. Normalerweise wurde der Hortus conclusus so dargestellt, dass man die gesamte Mauer sieht. Also es ist ein komplett umzäunter, umhegter Garten, ummauert. Deshalb heißt es ja auch conclusus, abgeschlossen. Und in diesem Bild ist es tatsächlich so, dass man in eine Ecke des Gartens schaut, der übrigens so gestaltet ist, wie Albertus Magnus zu jener Zeit die Gestaltung eines Lustgartens beschrieben hat. Mhm. Also er beschreibt, es gibt eine botanische Schrift von ihm, in dem er beschreibt, wie man auf einer Burg oder auf einem Anwesen den idealen Lustgarten gestalten könnte. Und dieses Gärtlein sieht verdammt ähnlich. Also das ist so ein bisschen, man muss sich so vorstellen, heute gibt es vielleicht Mein schöner Garten, das Magazin, und damals gab es eben solche Bücher.
Genau.
Also das ist das eine, was fast schon skandalös ist.
Ja eben, man ist
und
ja
dann,
Mariens Lustgarten.
Genau, und dann ist es so, man schaut in eine Ecke des Gartens. Also der Maler lädt den Betrachter ein in den Garten. Wir stehen im Garten. Wir sind nicht außen vor. Der Garten ist nicht abgeschlossen. Also das ist ein vollkommen neuer Blick. Es gibt kein anderes Gemälde in dieser Zeit, das dem ähnelt. Hinzu kommt ist, dass die Frauen auf dem Bild sind auf der heraldisch rechten Seite. Also wir sehen sie links, aber heraldisch ist das die rechte Seite und das ist die wichtigere Seite. Deshalb geht man davon aus, dass das Gemälde für eine gebildete Dame bestimmt war oder vielleicht auch für eine Äbtissin oder ein Frauenkloster, weil die Frauen auf jeden Fall auf der wichtigeren Seite sind. Die Bedeutungsperspektive, die normalerweise für diese Zeit typisch ist, ist stark zurückgenommen. Also normalerweise ist es so, man sieht den Garten und also es gibt andere Darstellungen von Maria im Paradies und da ist die Gottesmutter sehr groß und alle anderen, sie ist dann, die anderen Figuren, Engel oder was auch immer drauf ist, Heilige, sind ihr Hofstaat und sind nicht mal halb so groß. Und das ist hier sehr zurückgenommen. Also sie ist etwas größer dargestellt als die anderen Figuren auf dem Bild, aber nicht stark. Also es ist fast vernachlässigbar. Und alle Figuren in diesem Garten, also es sind vier Frauen und drei Männer und jeder geht seiner eigenen Tätigkeit nach. Also die eine pflückt Kirschen, die andere schöpft Wasser, Maria liest in einem kommunistisch rot eingebundenen Buch, sie hat ihre mütterlichen Pflichten hintangestellt, sie spielt nicht mit Baby Jesus, der ist auch da. Die einzige nimbierte Figur ist Jesus, alle anderen haben keinen Heiligenschein, sondern Kronen als Statussymbol. Um Statussymbole geht es übrigens auch im Buch, hinten, um Rolex und um Gold.
Genau.
Aber die tragen eben die goldenen Kronen anstatt Rolex. Gab es damals noch nicht. Ja, und dann gibt es die Männer, die da in einer Gruppe zusammensitzen und wahrscheinlich singen. Da streitet sich die Wissenschaft auch, was die eigentlich machen. Aber es gibt gewisse Hinweise, dass sie vielleicht singen.
Die erste Boygroup.
Genau. Aber jeder geht zu seiner eigenen Tätigkeit nach. Wir haben hier im Zentrum die Gottesmutter und ihr Hofstaat und das ist jetzt ein ikonisches Bild, das der Verehrung dient, sondern es ist ganz anders aufgebaut. Und ich sprach vorher ich sprach von den Pflanzen, die sich durchdeuten lassen. Das ja, aber die Heiligen zum Beispiel sind total rätselhaft. Man weiß nicht, wer diese Frauen sind. Es gibt verschiedene, man denkt, ja, vielleicht ist die mit Baby Jesus Psalterium spielt, könnte die heilige Cecilie sein. Man ist sich aber nicht sicher. Die Kirschen pflückt, könnte die Dorothea sein, aber eigentlich passt es nicht. Die Wasser schöpft, könnte die heilige Barbara sein, aber also es ist eigentlich offen, wer das ist. Und das stärkt auch die These, dass es für eine edle Dame bestimmt war, das Gemälde.
Also nicht für den Klerus von vornherein.
Genau, sondern vielleicht... Das ist auch eine Einladung zum Identifizieren.
Ja.
Wenn nicht klar ist, wer das ist, dann kann ich mich unter Umständen auch identifizieren. Das Bild ist sehr rätselhaft dadurch. Also es gibt so viele Elemente. Zum Beispiel der Psalterium spielende Jesus hat zwei Plektren in der Hand und hat ein kleines Beutelchen. Das ist ein Geldbeutel. Also was er umhat, ist eigentlich, man sieht das. Und so
passt ja gar nicht ins Paradies, oder?
Das kommt auch, genau. Mhm. Und das kommt vor allem auch, also ich bringe das auch im Sidetracks and Additives Teil meines Buches. unser Herr Jesus hatte keinen Geldbeutel. Das ist ein Zitat, das wurde, also Geld war ja sowieso eine schwierige Angelegenheit, eben, vor allem in dieser Zeit.
Ja.
Viele reiche, sehr reiche Personen haben ihren Besitz vor dem Tod der Kirche vermacht oder weggegeben, weil klar war, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Paradies. Reich sein war keine Tugend. Heute ist es das vielleicht im Turbokapitalismus. Sieht es manchmal so aus, als ob es das wäre, aber das war es damals nicht. Warum hat er einen Geldbeutel? Also man könnte vielleicht sagen, vielleicht hat er da noch mehr Plektren drin, aber warum verbraucht er die Plektren? Was macht er mit diesem Psalterium? Warum gehen die... Also es sind sehr viele Elemente in diesem Bind, die wirklich rätselhaft sind. Und was mich begeistern würde und was auch der Grund ist, warum das Bild auch mehrfach im Buch vorkommt, also auch abgebildet ist tatsächlich, nicht nur im Text vorkommt, ist, ich denke, ich bilde mir ein, ich hoffe, ich wünsche, dass man, wenn man das Bild studiert, so wie ich es jetzt gerade verbal, ja, also genau, die Zuhörer genau, sehen es ja leider
man
nicht, aber ich
das,
hoffe,
das Bild ist ja nicht weit weg von hier,
genau,
im Wald, oder? Es hängt im Städelmuseum.
Genau, dass, wenn man das Bild studiert, man kann das auch auf der Webseite des Städelmuseums nochmal anschauen und sehr tief reinzoomen, man sieht jede Krakelüre, also es ist wirklich super, dass, wenn man das Bild studiert, dann hat man mehr vom Buch.
Ja.
Und wenn man das Buch studiert, hat man mehr vom Bild. Das wäre schön, wenn sich das so, und ich glaube, dass es das tut, dass es sich das gegenseitig befeuert.
Aber du hast dir aus dem Bild ein ganz winziges Detail herausgesucht, nämlich diesen kleinen blauen Käfer, der da eigentlich auch ziemlich im Bedrängnis ist, glaube ich. Der wird da vom Vogel angegriffen, der will ihn fressen oder picken. Und dieses winzig kleine Detail kommt eigentlich nirgendwo wirklich vor in der Beschreibung, oder?
Weil, also es ist tatsächlich, ist es so, da ist auf der Paradiesgartenmauer eine weiß, also ich versuche es mal zu beschreiben, weil wir sind ja im Radio.
Genau.
Es gibt da eine weiß getünchte Paradiesgartenmauer und auf dieser Mauer, ich sprach es schon an, es gibt 12 verschiedene Vogelarten, die vorkommen, unter anderem ein Rotkehlchen. Dieses Rotkehlchen sitzt auf der Mauer und pickt nach einem Insekt. Man sieht Flügel und man sieht, dass es pickt. Aber man weiß nicht, was das für ein Insekt ist. Und in der Literatur wird das erwähnt, weil Tötung im Paradies ein Problem sollte nicht vorkommen. Dieses Insekt wird in der Fachliteratur stets als nicht identifizierbares oder nicht genauer bestimmbares, nicht näher bestimmbares Insekt beschrieben. Naja, und ich behaupte, das ist aber
Marienkäfer.
Aber der ist nicht, also was man da sieht, sind einfach nur Flügel, also da ist kein blauer Käfer auf dem Bild. Also soll keiner denken, es sei ein blauer Käfer auf diesem Bild. Das ist, es ist ein in Bedrängnis sich befindendes Insekt, von dem man noch ein bisschen die Flügel sieht, aber man, und ich sage, dass das der Käfer ist.
Und trotzdem kommst du aber über die Fabel zu einem Tier, das wir alle kennen, nämlich dem berühmten Marienkäfer. Genau. Wir haben aus Marienskäfer Marienkäfer gemacht. Und der Marienkäfer ist ja eigentlich rot, landläufig, und er hat schwarze Punkte. Und genau darum dreht sich ja der erste Teil dieser Fabel, dieses Märchen, das du erzählst.
Genau, also es ist ein, man könnte sagen, es ist ein christlich-mythologisches Märchen, vielleicht ein religiös, also katholisch geprägtes Märchen, damit zugleich mythologisch. Also ich dachte natürlich auch an Ovids Metamorphosen, die ich sehr schätze. Denn ich beschreibe in diesem, ach, wir nennen es jetzt einfach Kunstmärchen, ich glaube, genau, das trifft es am besten. So wird es ja auch beworben vom Verlag, aber das passt auch. Also in diesem Kunstmärchen erzähle ich, wie der ursprünglich himmelblaue Käfer zu seinem heutigen Aussehen kommt. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was das eigentlich soll, warum der Marienkäfer Marienkäfer heißt. Ich konnte das nicht zusammenbringen. Denn natürlich, Maria ist die Rose ohne Dornen. Na gut, aber dann müsste sie auch ein Käfer ohne Flecken sein, weil befleckt und Maria passt schon, also die heilige Jungfrau und ein befleckter Käfer, der knallrot ist, das passt wirklich gar nicht.
Aber es gibt viele Blattläuse auf Rosen.
Ja, aber also ich bin mir nicht sicher, ob ein Fleischfresser auch noch, also im
Stimmt.
Paradies haben wir alle vegan gelebt, da gab es noch keine, also,
es passt auch nicht zusammen.
Es passt nicht wirklich, nein. Und selbst, wie gesagt, wenn man sagen würde, die Rose ohne Dornen, dann wäre es der Käfer ohne Flecken, dann wäre aber immer noch nur rot Und Rot ist auch nicht Marias Farbe. Marias Farbe ist blau. Mhm. Also blau und dann vielleicht noch, es gibt Schutzmantel-Madonnen, die sind blau und haben dann goldene Sterne auf dem Umhang oder sowas. Aber Rot ist nicht ihre Farbe. Das hat mich immer irritiert. Und man muss ja dazu sagen, eine Rose ist immer noch eine duftende Blume. Mhm. Ja, und ein Käfer ist immer noch ein Insekt. Also die Gottesmutter ist kein Insekt. Tut mir leid. Also das passt wirklich gar nicht. Und ich hätte gerne, also wenn ich mal träumen darf, also meine Ambition wäre, dass der Marienkäfer vom unpassenden Mariensymbol und vom mäßig sinnvollen Glückssymbol eine Art Upgrade erlebt, einen Aufstieg zur Allegorie für allzu heftiges Begehren und Verblendung.
Was ja auch zur Farbe Rot passen würde.
Und das würde passen, denn ja, er ist so rot wie
das Blut,
das uns in den Kopf steigt, wenn wir auf frischer Tat ertappt werden. Mhm. Und er hat brandschwarze Flecken,
genau,
wie verbrannte Finger. Mhm. Das ist übrigens auch was. Wir kennen alle die Cinderella-Story. Ne? Das sind so, naja, wovon träumt man als Autor? Natürlich, dass man dann irgendwann in bestimmten Situationen sagen wird, na, das ist eine Mariens-Käfer-Story. Mhm. So wie man sagt, das ist eine Cinderella-Story. Also weil man dann in bestimmten Situationen, wenn sich jemand durch allzu starkes Begehren oder ein Sehnen, das zur Sucht wird, zu Handlungen hinreißen lässt, für die er nachher den Preis zahlt.
Und das passiert ja dann im Käfer auch, das tut er ja auch.
Ja, aber gleichzeitig möchte ich betonen, ich moraliziere nicht. Es ist keine moralisierende kein moralisierendes Märchen.
Also nicht dieser pädagogische Auftrag, den klassische Märchen immer so mitbringen.
Nicht
das
mit
darfst du, das ist gut und das ist böse.
Exakt, nicht der erhobene Zeigefinger. Das ist etwas, was mir ganz sehr fern liegt und mich auch abstößt. Also ich möchte, wer meine anderen Bücher kennt, weiß das auch. Mhm. Also ich bin die Letzte, die den Zeigefinger erhebt und sagt, tu dies nicht, tu jenes nicht. Und es ist auch keine klassische Sündenfallgeschichte von jemandem, der im Paradies gelebt hat und sich dann Sünden begeht und dann, naja, dann folgt eben die Strafe. So läuft es nicht ab. Mhm. Also da finden, also ja, der Käfer ist sehnsüchtig.
Er probiert sich aus, kann man so sagen.
Er probiert sich aus, er geht volles Risiko und ja, er zahlt den Preis, aber es ist nicht der, den man vermuten würde, denke ich. Das ist auch für mich so eine Frage, die mich in meinem Leben stark beschäftigt und etwas, was ich gelernt habe tatsächlich. Also, wenn man mich fragen würde, was hast du denn gelernt in den letzten 40 Jahren deines Lebens, dann würde ich sagen, ich habe gelernt, dass man den Preis zahlt für alles. Aber das Problem oder das vielleicht auch Interessante an der Sache ist, wir wissen nicht, wann wir zahlen, wir wissen nicht, wie viel und wir wissen nicht, in welcher Währung. Und ich glaube, das ist etwas, was das Märchen zeigt, dass wir nicht wissen, in welcher Währung und auch nicht in welchem Moment. Und eben auch dann die Frage ist, ob das überhaupt eine Strafe dann ist. Manchmal zahlt man ja auch und sagt, es ist okay, dass ich das zahle.
Oder es stellt sich irgendwann rückblickend als gar nicht so verkehrt heraus, beispielsweise.
Ja, also das ist ja auch so eine, also ich persönlich möchte gar nicht immer alles umsonst haben.
Es ist ja auch eine Frage der Wertschätzung vielleicht, wenn man das mitbedenkt von vornherein, was man tut.
Ja.
Und mit der Konsequenz. Aber zurück zur Fabel. Also einerseits hebst du eben ganz klar diese Dichotomie Gut und Böse auf in der Figur des Käfers. Er verlässt ihm dann das Gärtlein, geht in die Welt hinaus und er trifft auf Lucius. Und der Name Lucius, den finde ich ja schon sehr spannend, weil übersetzt bedeutet Lucius ja sowas wie der Lichtbringer. Und dabei ist es ein Gauner.
Naja, wie gesagt, also Lucius ist natürlich auch Lucifer. Der gefallene Engel.
Auch.
Also Lucifer war der schönste Engel, war eigentlich auch Gottes Liebling, bevor er gefallen ist. Und faktisch ist es so, dass der gefallene Lucifer, der dann als Satan auftritt, als Widersacher, nicht als Teufel. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen dem Teufel und Satan. Satan ist einfach der Widersacher. Und Satan ist im Grunde die einzige Person, mit der Gott im Alten Testament wirklich spricht und verhandelt, nämlich in der Geschichte von Hiob. Da gibt es einen Dialog zwischen Satan und Gott. Also er ist gefallen, aber er ist dadurch für Gott vielleicht umso interessanter. Er ist auf jeden Fall ein Gesprächspartner für ihn. Mit den anderen redet er nicht. Es gibt keine Stelle im Alten Testament oder sonst wo, in der Gott sich mit irgendeinem anderen Engel so intensiv unterhält. Also das ist eine sehr interessante Figur. Ein Widersacher eben. Und Lucius verweist darauf natürlich, auf den Widersacher durch den Namen. Aber an sich ist er, wie Sie schon gesagt haben, er ist ein 16-jähriger Gauner, der sich durchschlägt. Der sehr gewitzt ist, sehr ein Schlitzohr, ein durchtriebener Bursche. Und er weiß, wie er den Käfer kriegt. Er weiß, wie er ihn nehmen benutzt. Muss. Er benutzt ihn, ja. Mhm. Also das kommt auch vor in den Sidetracks. Da erkläre ich seinen Namen und behaupte, dass Lucius, dass daher auch das Substantiv Lude, also der Zuhälter, kommt. Genau. Ja, und so verhält er sich ja auch. Also er benutzt ihn. Also er ist, und der Käfer in seinem Begehren und in seiner Blindheit und in seinem Hingerissensein von Lucius.
Und seiner Gutgläubigkeit.
Das und auch in diesem... Er ist einfach, man könnte sagen, er ist einfach richtig verknallt. Und er macht diese Erfahrung zum ersten Mal, dass er intensive Gefühle und Sachen erlebt.
Würde man den Käfer jetzt auch noch ein Geschlecht geben, wenn wir vom Artikel der ausgehen, hätten wir auch dann eigentlich eine homoerotische Beziehung.
Ja. Also, ja, das würde ich so sagen. Das Erste, was mir jetzt gerade einfällt, ist, wahrscheinlich wegen der Epoche, ist Hyperion. Da gibt es auch, also Hyperion und Alabander. Die beiden sind Kampfgenossen und lieben sich. Und dann kommt noch die Diotima irgendwann dazu, also die Frau, aber eigentlich ist das so. Ich meine, bei den alten Griechen war das so, da hieß es gibt eben. Die echte Liebe gibt es nur zwischen Männern. Und zwischen Mann und Frau, naja, das ist halt so Ehe und...
Zur Fortpflanzung.
Genau, Fortpflanzung, dies genau. und jenes. Aber von Seiten des Käfers aus ist da schon Verknalltheit im Spiel, auf jeden Fall. Und er erlebt eben zum ersten Mal Maßlosigkeit, Laster, Ausschweifung, Dinge, die modern gesagt, also einem einen Kick geben. Also das gibt einem ja einen Kick. Er erlebt diese Todesangst, aber auch dann höchste, also dann ist das vorbei und dann kommt die höchste Freude, höchste Lust. Also sie zechen miteinander, das wird beschrieben. Yeah, also sie betrinken sich, Sie haben diese ganzen Aufregungen, all das, was eben in diesem ewigen Frühling des Paradieses, wo man die Tautröpflein und irgendwie, ja, wo halt alles so vor sich hin plätschert, da hat er das natürlich nie erlebt. Und danach wird er süchtig. Das ist so. Er muss ja dann immer wieder runter. Er muss immer wieder hin. Er kann nicht fortbleiben.
Er fühlt sich ja auch irgendwie verpflichtet, hat man so den Eindruck. Er fühlt sich Lucius ja auch irgendwie verpflichtet. Ja? Er will ihn ja nicht im Stich lassen. Er hat die Anerkennung von Lucius bekommen nach der ersten sozusagen Betrügerei, dass die erfolgreich war. Und Lucius hat ihm natürlich vermittelt, dass das toll war und dass er ihn gut findet, den Käfer. Und nach dieser Anerkennung ist er ja auch süchtig, weil im Paradies offensichtlich kriegt er die ja nicht.
Ja, definitiv. Also das im Paradies ist er einfach der
kleine Gärtner.
Ja, der Gärtner. Oder wie die Libellen ihn abfällig nennen, er ist der Putzpummel.
Genau.
So, er ist halt, ja.
Ja. Wir haben über ganz viele Dinge geredet. Das Buch selber, ich glaube, das hat man jetzt mitbekommen, besteht einerseits eben aus dem ersten Teil dieses Kunstmärchens, das Sie erzählen. Und der zweite Teil sind dann diese Side-Facts und Additives, die ja ganz unterschiedlich sind, die in ihrer Sprachlichkeit ganz unterschiedlich sind. Da sind ganz viele verschiedene Textteile drinnen, da sind vermeintliche Rechercheergebnisse drinnen, Gespräche, Dialoge, aber immer wieder auch Hinweise, die sich auch im Text der Fabel durch einen Pfeil kennzeichnen. Also auch eine Art Glossar ist es. Und was mir hier besonders gefällt am zweiten Teil, ist diese Sprachspiele, diese unglaubliche Vielfalt an Worten, an Wortschöpfungen, die da drinnen vorkommen. Ich stelle mir es unglaublich lustvoll vor, so etwas zu schreiben.
Ja, also ich kann sagen, der zweite Teil war leichter für mich, weil ich da einfach so schreiben konnte, wie ich immer schreibe, also wenn man spricht, sagt man, wie mir der Schnabel gewachsen ist, so, ja, wie mir die Finger gewachsen sind, ich weiß, es fließt ja durch die Finger, Gedanken fließen durch die Finger. Das fiel mir auf jeden Fall leichter als das Märchen, da musste ich zum Teil sehr kämpfen, weil ich zum ersten Mal in der Situation war, dass ich tatsächlich ein Ideal hatte. Ich wusste, ich möchte keinen modernen Scheiß schreiben, sondern ich möchte, dass das Märchen tatsächlich stilistisch so ist, dass es auch von 1850 stammen könnte. Und ich bin selber ein großer Bewunderer von Ludwig Tieck und anderen, also auch Christoph Martin Wieland es gibt noch mehr, E.T.A. Hoffmann und wie sie alle hießen, die Kunstmärchen verfasst haben im 19. oder 18. Jahrhundert. Ich hatte als Kind sehr viele Hörspielkassetten mit Märchen, Sagen, Fabeln drauf. Ich hatte auch Balladen für Kinder, gesprochen von Lutz Görner. Das war eine meiner absoluten Lieblingskassetten. Und mir war klar, ich möchte ein Märchen schreiben, das wirklich klingt wie ein Märchen. Und ich hatte also genau im Kopf, wie das sein muss. Das habe ich normalerweise nicht. Es gibt Autoren, die ich sehr schätze und die ich vielleicht sogar verehre, aber ich habe keine literarischen Vorbilder. Mhm. Ich messe mich beim Schreiben nicht an anderen. Ich versuche, meine Gedanken so präzise wie möglich zu Papier zu bringen. Und in Sidetracks and Additives, also in dem Glossar, im zweiten Teil des Buches, konnte ich einfach so schreiben, wie ich immer schreibe. Mhm. Und ja, das macht dann zuweilen auch Spaß. Mhm. Und beim Märchen war es wirklich so, dass ich dass ich zum ersten Mal damit konfrontiert war, so jetzt muss ich Kriterien, also die habe ich natürlich auch selbst aufgestellt, hat mich keiner gezwungen, das zu machen. Aber ich hatte eben diesen Kriterienkatalog plötzlich im Kopf. Und das war tatsächlich herausfordernd.
Aber es ist gelungen, so viel kann ich verraten am Ende unserer Gesprächszeit. Mariens Käfer, so der Titel des Buches, das aktuell im Verbrecherverlag erschienen ist, Alisa Krenzler, vielen Dank für das Gespräch und für die Zeit hier bei Literadio. Eins muss ich noch sagen, ein Wort, das musste ich mir merken. Es gibt so eine geheime Liste bei mir von Wörtern, die ich nicht vergessen darf. Und das ist nämlich der New Age Gargamel.
Vielen Dank. Super, das freut mich sehr.
Der bleibt auf jeden Fall in meinem Gedächtnis. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Alles Gute Ihnen fürs nächste Buch und jeder, der sich für das Bild interessiert, den können wir hier in Frankfurt ins Städelmuseum schicken, um sich das Original anzusehen.
Genau, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.